ARD. Das, was wir da die letzten Wochen gesehen haben, war aus meiner Sicht eine Migrantisierung von Kriminalität.
Also das, was mir auffällt bei den aktuellen Debatten, ist, dass sie schon geschichtsvergessen sind.
Über was reden wir genau? Welche irreguläre Migrantinnen reden wir rüber? Was ist das, wie bitte schon, für ein Problem?
Diese Debatten der vergangenen Wochen und Monate, der Wahlkampf und zum Teil auch die Koalitionsverhandlungen hatten ein dominierendes Thema: Migration. Der Tenor: Wir haben ein Problem mit Migration. Aber welches eigentlich? Dazu gab es viel Meinung, viel Gefühl, aber hier und da sind doch die Fakten etwas zu kurz gekommen. Deswegen müssen wir da noch mal genauer hinschauen, mit wissenschaftlichem Fokus.
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Willkommen zu Synapsen. Diesen Podcast gibt es alle zwei Wochen freitags mit einer neuen Folge in der ARD Audiothek und überall dort, wo ihr Podcasts hört. Ich bin Beke Schulmann und bisher habt ihr mich hier ein-, zweimal als Host oder auch als Autorin erlebt. Meistens war ich aber als Redakteurin eher hinter den Kulissen für den Podcast unterwegs. Jetzt aber auch hier am Mikrofon und ich freue mich sehr drauf. Und ich freue mich auch drüber, dass mir jetzt Jasmin Appelhans gegenüber sitzt. Hi Jasmin, schön, dass du wieder da bist.
Hallo Beke, freut mich auch.
Wir werfen heute einen Blick auf die Migrationsforschung, einen Bereich der Wissenschaft, der ja sehr vielfältig ist und zum Beispiel Soziologie, Kriminologie, internationale Beziehungen, Klimaforschung und noch einiges mehr umfasst. Was ist da in all diesen Bereichen bekannt? Hat Deutschland wirklich ein Problem mit Migration? Was geben da die Forschungsergebnisse? Was die Faktenlage dazu her? Und wenn ja, wenn es ein Problem gibt, wie groß ist das? Und würden uns die politischen Lösungsvorschläge da irgendwie weiterhelfen? Würde das etwas daran ändern? Darum soll es heute gehen. Und gerade weil dieses Thema so viel Raum eingenommen hat die letzten Monate, war das natürlich auch immer wieder Thema in den Redaktionskonferenzen. Und du, Jasmin, bist dann losgezogen, um da etwas Ordnung reinzubringen.
Ja, genau. Für mich war das auch alles nicht so ganz einfach. Die ganze Debatte, die hat mich von Anfang an enorm frustriert, allein schon, weil sie so einen großen Raum eingenommen hat. Also im Bundestagswahlkampf haben ja so Themen wie die Klimakrise zum Beispiel fast überhaupt nicht stattgefunden. Mhm. Und da habe ich mich dann schon gefragt, ob Migration wirklich so ein drängendes Problem in Deutschland ist und was man wissenschaftlich eigentlich wirklich dazu weiß.
Okay, dann lass uns loslegen. Das ist ja auch nach der Bundestagswahl und auch nach den Koalitionsverhandlungen weiter Thema. Mhm. Ich habe kürzlich in einer auch von der ARD-Fernsehsendung gehört, dass wir hier in Deutschland schlimme Zustände hätten, so hieß das da, in Bezug auf Migration. Und da schwingt auch da in der Debatte wieder die Problematisierung mit, wenn es um das Thema geht. Was genau das Problem sein soll, bleibt manchmal so ein bisschen waberig. Manchmal wird es ziemlich deutlich benannt, nämlich zu viel Kriminalität durch Migration. Also klar, es gab die Gewalttat in Aschaffenburg, bei der das zweijährige Kind und der Mann getötet wurden von einem offenbar psychisch kranken Geflüchteten. Danach hat ja die Debatte auch nochmal sehr viel an Fahrt aufgenommen. Und seitdem gab es von der Politik viele Vorschläge zur Begrenzung von Migration. Aber wie klar ist da überhaupt der Zusammenhang herzustellen zwischen solchen Taten und der Zahl der MigrantInnen in Deutschland? Was sagt da die Forschung dazu? Beziehungsweise noch mal ein bisschen konkreter gefragt vielleicht, wer genau ist da gemeint, wenn die Politik von Begrenzung der Migration spricht? Also passen da Problem und Lösungsvorschläge aus wissenschaftlicher Sicht zusammen?
Nee, genau das ist nämlich schon der Anfang des ganzen Problems. Das ist mir auch ganz deutlich geworden, als ich recherchieren wollte, wie gut bestimmte Lösungsvorschläge aus wissenschaftlicher Sicht funktionieren. Und da ist klar geworden, dass nicht ganz klar ist, was eigentlich das Problem ist. Also das geht interessanterweise auch den Forschenden so. Dazu habe ich zum Beispiel mit Zeynep Yanaşmayan gesprochen. Die ist politische Soziologin und leitet den Bereich Migration beim Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, DESIM, in Berlin. Und die habe ich erstmal nach den Problemen gefragt.
Okay.
Also das müssen Sie mir sagen. Das ist das von Anfang an meine größte Punkt über diese ganze Debatte war, über was reden wir genau? Welche irreguläre Migrantinnen reden wir rüber? Was ist das, wie bitte schön, für ein Problem? Also es ist wirklich nicht ein so in der Masse gemachtes sozusagen Problem in Deutschland, dass wir, weil Deutschland ist ein sehr bürokratisches Land gegenüber vielen anderen, auch innerhalb der EU. Also dieses Problem in dem Sinne wirklich von undokumentierten Menschen zu haben, ist wirklich sehr gering in Deutschland.
Also sie sagt, dass bevor über Lösungen gesprochen werden kann, ja erstmal überhaupt eine Problembeschreibung stattfinden muss.
Mhm. Einmal ganz kurz, sie hat da gerade über undokumentierte Menschen gesprochen. Meint sie damit Menschen, die über die Grenze kommen, also undokumentiert in dem Sinne von, dass sie sich nirgends melden und gar nicht erst Asyl beantragen?
Ja, also es sind im Prinzip Menschen, die ohne legalen Aufenthaltsstatus in Deutschland leben, wie man so sagt. Also die werden manchmal auch irreguläre MigrantInnen oder Sans-Papier genannt, manchmal auch illegale MigrantInnen. Der Begriff wird aber wiederum kritisiert, weil das ja stigmatisierend ist und irreguläre MigrantInnen direkt als kriminell darstellt. Das Thema ist aber komplex, muss man sagen. Also es sind zum Teil schon Menschen, die zum Beispiel nach einem Visum einfach länger bleiben oder ohne Aufenthaltsberechtigung einreisen und dann auch keinen Schutzantrag, also Asylantrag stellen oder einfach nicht ausreisen, obwohl sie ausgewiesen wurden. Es gibt zum Teil aber auch Menschen mit einer sogenannten Duldung. Also die wurden dann zwar aufgefordert, das Land zu verlassen, können aber, wie es so schön heißt, aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht abgeschoben werden. Und auch fast alle Asylsuchenden sind ja erstmal so gesehen illegal eingereist, bis sie diesen Asylantrag gestellt haben. Und dann sind sie dann plötzlich nicht mehr illegal. Also das ist alles so ein bisschen schwierig.
Aber Jan Naschmajan sagt ja selbst auch, dass es schon viel um genau diese Menschen bei diesem Thema in der öffentlichen Debatte geht, also um illegale Einwanderung. Aber die Zahl derer ist eigentlich gar nicht so groß, sagt sie.
Ja, es gibt zum Beispiel Zahlen aus 2022, dass es von unmittelbar Ausreisepflichtigen, wie das genannt wird, also Personen, die tatsächlich irregulär in Deutschland sind, nur 56.163 in Deutschland gibt. Und da geht in der Debatte aber viel durcheinander. Also man muss ja zum Beispiel alleine schon unterscheiden zwischen Arbeitsmigration und Geflüchteten. In der öffentlichen Debatte stehen MigrantInnen ja aber immer nur für Geflüchtete. Und dabei sind ungefähr 2/3 der MigrantInnen wegen Arbeit, Studium oder als Familienzuzug hier und nur 1/3 ungefähr Geflüchtete. Und dann ging es in der Debatte ja jetzt viel immer um das Thema auch Grenzkontrollen. Und damit könnte man ja wiederum auch nur die irreguläre Einwanderung stoppen. Wenn man jetzt aber von Asylsuchenden spricht, ist das ja so gesehen eigentlich keine illegale Einwanderung.
Weil es gibt ja ein Recht auf Asyl.
Genau, und das steht auch bei uns im Grundgesetz, dass politisch Verfolgte ein Recht darauf haben. Und die Rate von Fällen, in denen dann Asyl gewährt wird, ist auch hoch.
Und wenn wir dann die Raten von Asylentscheidungen anschauen, über die Jahre haben wir mehr als 50% Schutzstatus gegeben. Das heißt, die sind Asylsuchende, die auch einen Anspruch an Schutz haben. Also das sind keine irreguläre Migrantinnen in der Sinne, die wir das beschreiben wollen. Oder ich, es ist, wie gesagt, also es ist mir wirklich schwer zu verstehen, wem genau wir damit meinen immer.
Okay, also ich merke, das verschwimmt alles so ein bisschen in dieser Diskussion, wer da genau gemeint ist und worum es eigentlich geht. Aber man hört ja dabei auch immer wieder das Argument Recht auf Asyl. Ja, das ist zwar verankert, aber es gibt ja seit ein paar Jahren das Dublin-Verfahren. Das müssen wir hier vielleicht auch einmal kurz an dieser Stelle nochmal nennen. Das heißt, Deutschland, in dem Fall das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, prüft dann im Asylverfahren, ob Deutschland wirklich zuständig ist für den jeweiligen Asylantrag, der hier gestellt wird. Also zuständig ist nämlich nach diesem Dublin-Verfahren eigentlich der EU-Staat, den die geflüchtete Person zuerst betreten hat. Daran, das sage ich auch nochmal dazu, gibt es immer wieder Kritik. Eben zum Beispiel die größte Kritik, dass die Verantwortung für den Schutz von Geflüchteten einfach an die EU-Randstaaten abgetreten wird. Es gibt aber in dem Zusammenhang auch das Argument, das habe ich jetzt auch ein paar Mal nochmal gelesen, dass es zwar das Asylrecht gibt, aber ja auch nicht ganz genau festgeschrieben ist, wo das gewährt werden muss. Also es gab da auch ein paar Vorschläge. Ich erinnere mich an so eine Geschichte aus England, das Asylverfahren in sogenannten Transitländern stattfinden zu lassen. Oder das quasi neudeutsch outzusourcen.
Genau, also da gab es diese Idee, dass Asylsuchende nach Ruanda abgeschoben werden sollten und dann nach dem positiven Bescheid noch in Ruanda bleiben sollten und dann dort Zugang zum Arbeitsmarkt oder der Gesundheitsversorgung bekommen sollten. Das war die Idee.
Genau, das war im vergangenen Jahr, glaube ich, eine größere Debatte darüber. Und das, also um das nochmal klar zu machen, das betraf nicht nur Leute aus Ruanda, die nach Großbritannien kamen, sondern von egal, wo sie
genau,
kamen.
Genau, genau.
Ja. Sollten alle nach Ruanda.
Genau, da gab es dann aber ja auch massiv Kritik dran. Nicht nur, weil in Ruanda Also nicht nur, weil Ruanda bei den Menschenrechten da nicht so gut dasteht. Der Vorschlag in Großbritannien ist zwischenzeitlich jetzt aber auch von den Gerichten einkassiert worden und der aktuelle Premierminister Keir Starmer hat den Ruanda-Plan dann auch für tot und begraben erklärt. Die Idee lebt aber trotzdem teilweise in den Köpfen fort. Das ist dann immer nicht nur eine Frage der Humanität, sondern natürlich auch eine rechtliche Frage, ob das überhaupt durchgesetzt werden könnte.
Mhm. Das heißt, es könnte also auch sein, dass einige dieser vermeintlichen Lösungsvorschläge eigentlich gegen Recht verstoßen.
Ja, genau. Mhm.
In der Debatte dieser letzten Monate ging es ja eigentlich aber auch genau um diese Lösung, also um Abschiebung, das ganze Problem irgendwie aus Deutschland wegzuschieben. Ganz leise waren da zwischendrin, so habe ich das jedenfalls empfunden, auch mal andere Vorschläge zu hören. Zum Beispiel eben nach diesem furchtbaren Fall in Aschaffenburg, dieser Angriff auf diese Kita-Gruppe. Da gab es die Forderung einfach nach besserer psychologischer Behandlung, eben auch von geflüchteten Personen. Mhm. Weil man ja eben offenbar vorher bereits wusste, dass dieser Mann als psychisch krank aufgefallen war. Mhm. Wie geht die Forschung damit um? Wird das aufgenommen, solche Lösungsvorschläge oder andere Vorschläge einfach, was da auf politischer Ebene auch besprochen wird?
Naja, auch da ist ja wieder die Frage, was das eigentliche Problem ist, sagt auch Zeynep Janaschmeier.
Also genau, da müssen wir wirklich, dann sind wir wirklich konkret sein sollen. Also überhaupt, über was reden wir? Reden wir über Radikalisierung? Reden wir über bezahlbare Wohnungen? Reden wir über Kita-Plätze? Was genau reden wir rüber? Dann, wann das wirklich das Ziel wäre, wenn ich das glauben würde, bin ich die Erste in der Reihe, zusammenzusetzen, Lösungen zu finden. Aber nicht einfach andere Menschen für Sachen verantwortlich machen, die gar nichts dafür machen können, weil das wissen wir auch natürlich, ja. Viele Migranten dürfen gar nicht wählen und so. Das sind dann sehr einfachere Menschen einfach schuldig für Sachen zu machen, sozusagen. Meinen wir wirklich, dass wir eine bezahlbare Wohnungsprobleme haben, weil wir irreguläre Migranten haben? Also, es tut mir leid, das ist kaum zu glauben.
Okay, ich höre so ein bisschen zwei Sachen daraus aus Ihrer Antwort. Einerseits, dass Sie als Forscherin, als Wissenschaftlerin irgendwie immer auch eine handfeste Frage unbedingt braucht. So ist es ja eben in der Wissenschaft. Andererseits aber auch so ein bisschen Empörung darüber. Ich weiß nicht, vielleicht interpretiert das auch rein, aber kannst du ja auch mal sagen, wie du das wahrgenommen hast. So ein bisschen Empörung darüber, wie da irgendwie in der Öffentlichkeit auch über Ihr Forschungsgebiet gesprochen wird.
Auf jeden Fall. Also das habe ich auch im Interview so wahrgenommen. Es geht ja auch neben dem Fakt, dass die Debatte an der Wissenschaft vorbeigeht, eben auch um Menschenleben. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Wenn man jetzt auf so einem abstrakten Level über dieses Thema spricht, geht das ja dann oft verloren. Und ja, interessant finde ich aber in dem Zusammenhang auch, dass das Thema Migration ja auch nochmal Fahrt aufgenommen hat. Also wenn man über Emotionen spricht, ne? Als Friedrich Merz nach der ja wirklich auch schlimmen Messerattacke in Aschaffenburg härtere Maßnahmen für die Zeit nach der Bundestagswahl dann angekündigt hat.
Genau, er hat dann über dieses Zustrombegrenzungsgesetz abstimmen lassen und da ja mit der AfD, das war dann nochmal eine andere Debatte, aber mit der AfD die notwendige Mehrheit dafür bekommen.
Ja, genau, da ging es dann um Maßnahmen wie eben die dauerhaften Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen, die Zurückweisung aller Personen ohne gültige Einreisedokumente, den schnelleren Entzug des Aufenthaltstitels und so weiter. Also da haben sich Friedrich Merz und seine Unionen womöglich ja schon von Emotionen leiten lassen, ohne wirklich über den Sachverhalt zu reflektieren und ob die vermeintlichen Lösungen dann auch den erwünschten Effekt zeigen. Das bestätigt auch die Soziologin Zeynep Janaschmeier.
Meinen wir wirklich, dass wir werden, zum Beispiel viele dieser Vorfälle, die wir leider gehabt haben, waren auch psychische kranken Leute. Meinen wir wirklich, dass wenn wir die Menschen viel mehr unter Prekarität für eine rechtliche Unsicherheit bringen, dass die deren psychische Situation verbessern wird oder die dann plötzlich dann doch Deutschland verlassen werden.
Aber wir müssen ja über konkrete Probleme oder Fragestellungen sprechen, um dann irgendwie auch über die Lösungen sprechen zu können. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne einmal die am häufigsten genannte Fragestellung beziehungsweise das am häufigsten genannte Problem rausgreifen. Wir haben schon ein paar Probleme genannt. Zu wenig Wohnungsbau kam da einmal mal auf, zu wenig psychologische Betreuung. Beides ist ja auch eher ein generelles Problem der Gesamtbevölkerung übrigens. Also das wissen alle, die mal irgendwann auf Wohnungssuche waren in der letzten Zeit oder gerne eine Therapie machen würden. Auf alle Probleme können wir heute auch gar nicht eingehen. Das schaffen wir zeitlich gar nicht. Daher lass uns einmal das vornehmen, was in den letzten Monaten besonders oft angesprochen wurde in Bezug auf Migration, nämlich das Thema Kriminalität. Mhm. Die soll unter MigrantInnen besonders hoch sein. Wer guckt sich das in der Migrationsforschung an?
Zum Beispiel die Kriminologie. Und darüber habe ich auch mit Gina Wollinger gesprochen. Die ist Kriminologin und forscht an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. Und mit der habe ich kurz bevor die aktuelle Kriminalstatistik Anfang April rauskam, gesprochen. Mhm. Der Trend ist ja aber seit Jahren derselbe. Mhm. Deswegen inhaltlich unterscheidet sich das nicht groß.
Okay.
Das, was wir da die letzten Wochen gesehen haben, war aus meiner Sicht eine Migrantisierung von Kriminalität. Also es war ein sehr starker Fokus darauf, dass Migration ein Sicherheitsproblem ist und dass die Kriminalität, die wir im Land haben, ein importiertes Problem ist. Und so einfach lässt sich diese Aussage aus wissenschaftlicher Sicht nicht treffen.
Dann lass uns das mal aus wissenschaftlicher Sicht aufdröseln. Wie geht die Forschung da auf dem Feld vor? Es gibt ja zum Beispiel diese polizeiliche Kriminalstatistik. Und die ist ja aber einigermaßen umstritten. Wie gehen die Forschenden damit um?
Ja, das ist nämlich eine sogenannte Hellfeldstatistik. Das ist eine Statistik mit allem, was die Polizei in einem Jahr zu Ende bearbeitet hat. Und das ist ja von ganz vielen Faktoren abhängig, zum Beispiel davon, wie Menschen Sachen anzeigen oder auch wie die Polizei was kontrolliert, sagt auch Gina Wollinger.
Okay.
Und da wissen wir, in Bezug auf das große Thema Migration und Kriminalität gibt es da schon viele Verzerrungsprobleme. Es gibt Befragungen, die zeigen, dass Menschen eher angezeigt werden, wenn sie als fremd wahrgenommen werden. Also wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass es eine andere, ich sage jetzt mal so, Ethnie ist, dann wird doch deutlich häufiger angezeigt. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Menschen, die Straftaten begehen und nicht zur deutschen Mehrheitsbevölkerung gehören oder so angesehen werden, auch eher dann die Polizei gerufen wird. Und andererseits gibt es bei der Polizei ja auch bestimmte Praktiken, die dazu führen, dass bestimmte Menschen eher als verdächtig wahrgenommen werden, kontrolliert werden, also Stichwort Racial Profiling, aber auch bestimmte politische Schwerpunktsetzungen, die dazu führen können. Also wenn man in bestimmten Bereichen mehr Razzien durchführt, also beispielsweise sich das sogenannte Clan-Kriminalitätsphänomen auf die Fahnen schreibt und viele Shisha-Bars kontrolliert, dann wird man natürlich auch öfter was bei Leuten finden, die nicht deutsch sind.
Also um das kurz zu erklären, Shisha-Bars werden ja häufig auch von Menschen mit Migrationsgeschichte betrieben und auch besucht. Es gibt da aber auch eine Statistik zu, was das Anzeigeverhalten angeht. Also sind Opfer und Täter deutsch, wird in 6,6% der Fälle angezeigt. Ist das Opfer deutsch und der Täter oder die Täterin nicht deutsch, wird in 12% der Fälle die Polizei informiert. Okay. Also der Anteil ist fast doppelt so hoch, ne? Und es gibt in dem Zusammenhang ja auch immer mal Diskussionen um die politische Einstellung von PolizistInnen. Es gab da gerade einen Bericht zu Untersuchungen bei der Hamburger Polizei. Und danach haben sich fast ein Viertel der Befragten politisch rechts oder rechts außen eingeordnet.
Okay, aber politisch rechts ist ja theoretisch erstmal kein Problem.
Nee, das ist an sich erstmal ja theoretisch kein Problem. Das ist ja erstmal deren Einstellung. Ja. Aber insgesamt von allen Teilnehmenden 45% zeigten auch eine Abwertung gegenüber AsylbewerberInnen. Und diese Voreingenommenheit kann dann natürlich dazu führen, dass bestimmte Menschen häufiger kontrolliert werden. Und nur wenn kontrolliert wird, kann ja auch was gefunden werden. Es gab zwar auch Kritik, dass die Studie nicht repräsentativ sein soll. Die Forschenden empfehlen da aber definitiv mehr politische Bildung und Reform in der Ausbildung von PolizistInnen.
Okay, das behalten wir mal im Kopf. In der polizeilichen Kriminalstatistik wird ja aber aufgezeigt, unter anderem, wie viel Prozent der Tatverdächtigen AusländerInnen waren. Das waren, das habe ich nochmal nachgeguckt, 2024 35,4%. Wenn man das aber dann mit dem Anteil von AusländerInnen in der Gesamtbevölkerung vergleicht, das kann einen ja schon stutzig machen.
Ja, genau. Das ist aber ja auch schon die bereinigte Zahl, muss man sagen. Also erst einmal und in vielen Medienberichten steht da nämlich die Zahl von 41,1% der Tatverdächtigen, die nicht deutsch sind.
Also noch mehr.
Sogar noch mehr. Und wenn man dann die Straftaten aber abzieht, die nur AusländerInnen verüben können, nämlich ausländerrechtliche Verstöße, dann kommt man auf 35,4%.
Okay.
Und da ist dann aber auch schon das nächste Problem, weil nicht alle Nichtdeutsche, die in Deutschland Straftaten begehen, automatisch auch hier zu dieser Wohnbevölkerung gehören.
Wohnbevölkerung heißt, es kann zum Beispiel auch jemand aus was weiß ich, Dänemark hier Urlaub machen, währenddessen ein Auto klauen und der taucht dann auch in der Statistik auf, obwohl er nicht hier wohnt normalerweise, richtig?
Genau. Und die Wohnbevölkerung sind die Leute, die wirklich hier wohnen. Und die Leute, die als TouristInnen hierher kommen, sind es eben nicht. Also Gina Wollinger hat als Beispiel da auch Fußballfans genannt, die extra aus anderen Ländern herkommen und Spiele gucken, sich dann vielleicht auch hier betrinken und hier randalieren. Die werden dann auch mit in die Gruppe gezählt. Mhm. Oder andersrum, ja, auch deutsche UrlauberInnen auf Mallorca, die da wahrscheinlich auch viel mehr Straftaten begehen und die Statistik dann ordentlich verzerren als die
Spanische, genau.
Man muss jetzt sagen, das LKA Brandenburg musste zum Beispiel die Zahlen für die aktuelle Kriminalstatistik zurückziehen, weil auch zum Beispiel Straftaten bei Kontrollen am Flughafen BER mit einberechnet wurden.
Aha, okay.
Und es gab da auch bei den Berechnungen von Schleswig-Holstein große Kritik. Also wenn man zum Beispiel von der nicht schon bereinigten Zahl von 41,1% ausgeht und diejenigen mit Wohnsitz im Ausland rausnimmt aus der ganzen Masse, dann sind schon nur noch rund 33,1% der Tatverdächtigen übrig. Mhm. Und wenn man dann auch noch diejenigen rausnimmt, deren Wohnort unbekannt ist, sind es nur noch knapp 30%. Also da sieht man schon, wie sehr das auch verzerren kann, die Statistik. Es gibt aber auch noch andere Verzerrungen. Also zum Beispiel, dass gerade bei Geflüchteten ja häufig auch junge Männer kommen. Mhm. Und auch bei Deutschen werden ja die jungen Männer besonders häufig straffällig.
Das heißt, Gina Wollinger würde also sagen, eigentlich müsste man eine Statistik haben, in der man junge nicht-deutsche Männer vergleicht mit jungen deutschen Männern in derselben Altersspanne, um da einen wirklich direkten Vergleich zu haben. Aber kann man diese Faktoren überhaupt irgendwie rausrechnen? Ich kann mir das irgendwie gerade schlecht vorstellen.
Ja, es wäre eigentlich eine ganz andere Statistik, die da erhoben werden müsste, ne? Also es ist schon schwierig, das alles rauszurechnen im Nachhinein. Ganz erklären tun diese Faktoren die Unterschiede zwischen Deutschen in der Kriminalstatistik aber wohl auch nicht. Davon gehen die Forschenden wohl aus, sagt Gina Wollinger. Es gibt zum Beispiel eine ganz andere Statistik, die sogenannte Dunkelfeldforschung, in der versucht wird, alle Straftaten zu erfassen und nicht nur diese polizeilich gemeldeten. Und es gibt da zum Beispiel Befragungen unter Jugendlichen und bei Diebstahl gibt es zum Beispiel gar nicht so große Unterschiede, bei Jugendgewalt aber eben doch schon.
Mal kurz zum Verständnis, die Jugendlichen werden dann befragt, ob sie schon mal was geklaut haben oder schon mal jemanden angegriffen haben zum Beispiel und man geht dann davon aus, dass die wahrheitsgemäß antworten?
Ja, also das sind zufällige Befragungen von potenziellen Opfern oder TäterInnen bezüglich ihrer Erfahrungen, ne? Also je nachdem. Und da zeigt sich dann, wenn man das so macht, schon ein Unterschied, was den Migrationshintergrund angeht, was ja wiederum aber auch ein Unterschied ist zu Deutsch oder nicht Deutsch, aber so wird das halt da erfasst. Mhm. Aber auch da sind dann wieder andere Faktoren wichtig, sagt Gina Wollinger.
Und hier zeigt sich, dass wenn man noch mit einbezieht, was so die Einflussfaktoren auf Jugendgewalt sind, generell, wie beispielsweise, welche Schulform besucht man, wie ist die finanzielle Lage im Elternhaus, aber auch so etwas wie so Männlichkeitseinstellungen, ne, habe ich die Einstellung zum echten Mann, gehört es auch mal dazu, zuzuschlagen. Bisschen aber auch, inwiefern habe ich selbst Gewalt erlebt, beispielsweise durch meine Eltern. Diese Faktoren, die erklären Jugendgewalt und wir sehen, dass die dann doch eher auch vorliegen bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Und wenn man diese Faktoren mit berücksichtigt, dann spielt das Merkmal Migration überhaupt gar keine Rolle mehr. Also das hat keinen eigenständigen Erklärungsfaktor, sondern das ist eher vermittelt dadurch, dass bestimmte Risikofaktoren bei bestimmten Gruppen eher auftauchen.
Sie hat gesagt, der echte Mann macht das und das. Also sowas wie Männlichkeitseinstellungen kann man ja so zusammenfassen, eigentlich schon weitestgehend mit dem Begriff Kultur. Mhm. Kann dann die Kultur da schon erklären, dass man unter Jugendlichen einfach mehr Gewalt sieht?
Ja, aber auch da muss man differenzieren.
Ich glaube, man muss dabei immer mit berücksichtigen, dass kulturelle Einflussfaktoren welche sind und neben vielen, vielen anderen, also wir sind nicht alle nur durch Kultur geprägt, ne, sondern es gibt auch Milieu, Einfluss, Sozialisationserfahrungen, ganz, ganz viele verschiedene Einflüsse, die uns prägen. Das heißt, nicht alle in einem Land sind alle gleich, ne, das würden wir für Deutschland auch nicht so annehmen. Und Kultur oder kulturelle Vorstellungen sind auch veränderbar. Und ich finde auch interessant, dass wir diese Kulturfrage immer nur stellen, wenn der Täter, Täterin nicht deutsch ist. Also ich habe es noch nie erlebt, dass ein deutscher tatverdächtige Täter irgendetwas, ja, ein schweres Gewaltdelikt, was auch immer getan hat und dann gefragt wurde, hat das vielleicht was mit seiner Kultur zu tun? Und ich finde, das zeigt eigentlich schon sehr viel über die gegenwärtige Debatte.
Ja, interessant.
Es geht eben viel darum, dass gerade Jugendliche mit Migrationshintergrund einfach im Schnitt unter schwierigeren Bedingungen aufwachsen müssen.
Ja, stimmt. Das heißt, man muss da ziemlich genau gucken, wer da in der Kriminalstatistik auftaucht und warum. Und naja, aufpassen, dass man da eben nicht alles miteinander in einen Topf wirft und alles miteinander vergleicht. Lass gerne nochmal bei Kriminalität bleiben. Gina Wollinger hat vorhin das Thema Clankriminalität angesprochen. Wie sieht's da aus? Das ist ja auch immer mal wieder ein großes Aufregethema. In der polizeilichen Kriminalstatistik ging es ja eben auch um die Differenzierung Deutsch versus nicht Deutsch. Mhm. Es gibt ja so größere Fernsehdokumentationen über Clans und Clan-Kriminalität. Wenn man die so anguckt, dann kriegt man da schon den Eindruck, dass es sowas wie nicht-migrantische Clan-Kriminalität eigentlich gar nicht gibt. Wie guckt sich da die Forschung diesen Bereich genau an?
Ja, und auch da lautet die Antwort auf die Problematik ja häufig auch einfach Abschiebung, obwohl das in vielen Fällen ja auch gar nicht unbedingt möglich wäre, weil das
deutscher
ja
Pass zum Beispiel.
Ein deutscher Pass ist, ja genau. Und auch da ist insgesamt aber auch das Problem, dass gar nicht ganz klar ist, was Clankriminalität eigentlich alles beinhaltet. Das habe ich auch Mahmoud Yaraba gefragt und ihn um ein Statement gebeten. Der forscht an der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg am Forschungszentrum für Islam und Rechte in Europa an Clanstrukturen.
Die Probleme liegen, dass wir haben überhaupt keine hierarchische kleine Strukturen, wo die Clan oder eine Familie überhaupt dominiert, die gesamte Clan oder diese kriminelle Strukturen. Das existiert nicht, wie es repräsentiert normalerweise bei den Medien oder auch manchmal bei der Polizei. Was wir haben, ist es innerhalb einer größeren kleine Strukturen gibt es Einzelheiten oder kleinere Gruppen, sie sind involviert in die Kriminalität. Und in diesem Rahmen, wir müssen verstehen, dass es, wenn wir sagen kleine Kriminalität, dass es bedeutet nicht, dass es die Clan organisiert eine solche Kriminalität, aber wir reden über verschiedene Formen von Kriminalität innerhalb dieser größeren Rahmen. Zum Beispiel, wir haben innerhalb dieser Rahmen Individuum, wo die Familie spielt überhaupt keine Rolle bei der Entwicklung ihrer kriminellen Aktivitäten oder in ihrem Engagement in kriminelle Aktivitäten oder kriminelle Bande.
Also das sind dann Menschen, die kriminell sind, aber nicht in ihrem Clan organisiert. Und dann gibt es zum Beispiel auch Konflikte innerhalb von Familien oder Ehen, wo es zu Straftaten kommt. Das ist ja auch alles keine organisierte Kriminalität. So
wird
gesehen.
Aber mit zugerechnet.
Wird aber mit zugerechnet, genau. Und dann zum Teil geht es schon um organisierte Kriminalität, aber nicht vom Clan von ganz oben organisiert, so wie man sich das so vorstellt, sondern es gibt da dann kleinere Untergruppen und es ist so gut wie nie so, dass dann die ganze Familie wirklich kriminell ist.
Okay, also auch hier einiges zusammengeworfen.
Ja, und das hat dann auch Konsequenzen, sagt Mahmoud Yaraba.
Das bedeutet, die Clan ist es auch gespaltet. Gespaltet zwischen verschiedenen Gruppen, verschiedenen Interessen und auch verschiedenen Akteuren. Die Probleme hier, wenn wir diskutieren, die kleine Kriminalität, wir machen überhaupt keinen Unterschied zwischen diesen verschiedenen Formen von Kriminalität und wir pauschalisieren gegen alle Familienmitglieder, egal ob sie involviert oder nicht involviert in die Kriminalität. Weil die Idee hier und auch, dass es zirkuliert, debattiert und auch immer hat eine Präsenz in die Medien und auch in die Diskurs, dass es egal von dieser Menschen, ob es eine Person direkt oder indirekt beteiligt in die Kriminalität. Wenn jemand heißt zum Beispiel Umairat oder Remo oder Azin, das ist die Idee hier, er ist ein Teil von einer kriminellen Struktur und deswegen er ist entweder direkt oder indirekt beteiligt in einer solchen kriminellen Struktur.
Und das trifft laut Yarabas Forschung besonders Frauen. Die bekommen dann häufig aufgrund ihres Namens dann keinen Ausbildungsplatz, keinen Job, keine Wohnung. Und manchmal wollen Menschen auch einfach wegen ihres Namens dann nichts mit ihnen zu tun haben.
Ja, okay. Darüber, was Migrantinnen oder auch vermeintliche Migrantinnen, muss man ja sagen, hier in Deutschland bei der Jobsuche oder auch im Alltag erleben, vielleicht können wir da später nochmal drauf zu sprechen kommen. Das würde ich erstmal gerne nochmal zurückstellen. Ganz kurz nochmal zurück zu den sogenannten Clan-Strukturen oder der Clan-Kriminalität. Auch wenn es dort verschiedene Formen gibt von Kriminalität und man nicht alles über einen Kamm scheren kann. Straftat bleibt ja trotzdem Straftat, muss man ja sagen. Und dann ist es ja vielleicht auch für die Außenwirkung so ein bisschen egal, ob das jetzt von oben organisiert ist oder ob das eben, wie es da gesagt wurde, so eine ungeplante Einzeltat ist.
Ja, das bestreitet auch niemand. Das ist schon ein Problem. Das sagt auch Mahmoud Yaraba.
Es ist eine größere Herausforderung für die innere Sicherheit. Wir müssen das auch sagen. Da gibt es Kriminalität, ohne Zweifel. Und es ist nicht nur das. Die Probleme hier bei dieser Kriminalität ist, es geht weiter von einer Generation zu die nächste. Und in einer bestimmten kriminellen Struktur, wir haben jetzt gerade die dritte Generation involviert in solche Kriminalität. Und leider, wir müssen auch sagen, eine solche kriminelle Gruppe innerhalb dieser größeren Rahmen, sie dominieren bestimmte kriminelle Geschäfte, zum Beispiel in Berlin Drogengeschäfte. Sie sind in der meisten Zeit kontrolliert und dominiert bei Leuten aus diesem Milieu. In Realität ist es eine größere Herausforderung für die innere Sicherheit. Aber wir müssen verstehen, dass es, wie können wir differenziert diese Struktur verstehen und wie können wir dann bekämpfen diese kriminellen Strukturen.
Und man muss eben auch sagen, dass der Anteil von sogenannter Clan-Kriminalität insgesamt an den Straftaten auch sehr, sehr klein ist. Mhm. Also ich habe das nochmal nachgeguckt. Es gibt für 3 Bundesländer jedes Jahr so ein Lagebericht zu sogenannter Clan-Kriminalität, wobei auch die Berechnung, was da so alles mit einfließt, ja, wie gesagt, auch schon umstritten ist.
Okay, aber sag mal die Zahlen bitte von der Berechnung. Mhm. Hast du die mit?
Ja, also die Zahlen aus den Berichten aus dem vorigen Jahr. Der Anteil von Clan-Kriminalität an Gesamtstraftaten in Niedersachsen waren nur 0,65%, in NRW 0,5% und in Berlin sogar nur 0,2% aller Straftaten.
Okay. Also mal, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Nee, ist echt gering, ne? Und mal so zum Vergleich, während es in 2023 in NRW insgesamt über 60.000 Fälle von häuslicher Gewalt gab, gab es im gleichen Zeitraum nur ungefähr 7.000 Straftaten mit sogenanntem Clan-Bezug, also fast 10-mal so wenig.
Okay, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Das ist ja tatsächlich einigermaßen niedrig, der Anteil. Aber auch wenn es so wenig Delikte sind, wäre es ja trotzdem da sinnvoll, kriminelle Strukturen aufzubrechen, wie wir auch gerade ja in dem Ton schon gehört haben. Hat er auch was dazu gesagt, ob da die aktuellen Vorschläge aus der Politik, also Menschen zum Beispiel direkt an der Grenze abzuweisen, was bringen würden in diesem Fall der Clan-Strukturen?
Naja, also die Problematik ist eben vielschichtig, ne? Also es wäre jetzt durchaus wichtig, nach vorne zu gucken und auch vorzubeugen, sagt auch Mahmoud Yaraba. Mhm. Es gibt zum Beispiel jetzt erste Anzeichen, dass aus Syrien stammende Familien zum Teil auch kriminelle Strukturen aufbauen, die solchen Clan-Strukturen auch ähneln. Und da wäre es dann wichtig, nicht dieselben Fehler zu wiederholen und diese Strukturen gar nicht erst aufbauen zu lassen. Mhm. Da und insgesamt bei der Frage der Kriminalität wäre die Lösung ja aber auch, die Bedingungen hier im Land zu ändern und nicht unbedingt Menschen von vornherein zu kriminalisieren. Also mehr Jugendarbeit, ein besserer Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt, mehr Frauenhäuser.
Da, Auswege schaffen.
Also ja, also Auswege schaffen im Prinzip. Ne? Und das kann alles helfen, dass Kriminalität überhaupt gar nicht erst entsteht. Das sagt auch die Soziologin Gina Wollinger.
Die allermeisten Menschen, die nicht deutsch sind, die allermeisten Menschen, die als Asylsuchende nach Deutschland kommen, begehen ja keine Straftaten. Wir reden ja hier von einem kleinen Anteil. Das heißt, nicht jeder, der schwerst traumatisiert ist und dergleichen, begeht dann eine Straftat. Das muss man ja auch immer sich vergegenwärtigen. Alles, was hilft für die Integration, ist halt wichtig.
Okay, ich fasse mal kurz zusammen. Es gibt bei der Kriminalität Verzerrungen in der Statistik. Man kann sich da also fragen oder man muss sich auch fragen, wie aussagekräftig da alle Zahlen sind. Der Begriff von Clan-Kriminalität, der ist auch mit Vorsicht zu genießen und macht insgesamt auch nur einen sehr kleinen Teil an den Straftaten aus. Lass uns mal drauf gucken, vielleicht auch ganz naiv die Frage stellen, wieso ist denn das Thema trotzdem so präsent in Politik und Gesellschaft? Wieso sprechen wir also so viel über vermeintliche Lösungen für die Clankriminalität und so wenig über Lösungen für zum Beispiel, du hast eben häusliche Gewalt genannt?
Also ich fürchte, da sind auch wir Medien nicht ganz unschuldig dran. Also guck mal hier, ich habe zum Beispiel die Überschrift von einem Artikel vom WDR zum Thema aus dem vorigen November mitgebracht.
Okay, ich zitiere: Clankriminalität in NRW auf neuem Höchststand. Das steht da.
Ja, und hier eine Überschrift vom RBB.
Zitat: Deutlich mehr Fälle von Clankriminalität in Berlin erfasst.
Ja, und dabei geht es wohlgemerkt jeweils um einen minimalen Anstieg, also in NRW von 0,48% auf knapp 0,5% der Gesamtstraftaten und in Berlin von 0,17 auf knapp 0,2%. In Niedersachsen ist der Anteil dann sogar runtergegangen in dem Zeitraum. Und das schreiben die AutorInnen sogar selbst in den Artikeln, dass der Anteil insgesamt sehr gering ist und der Begriff auch von Clankriminalität umstritten ist. Allerdings erst sehr weit unten im Artikel, wo ja, die Forschung ja auch zeigt, dass die meisten Menschen dann auch schon aufgehört haben zu lesen. Der Lagebericht zur Clankriminalität aus Niedersachsen vom Jahr zuvor hatte genau diese Divergenz zwischen tatsächlichen Straftaten und gefühlter Problematik übrigens thematisiert. Okay. Also da stand drin, kriminelle Clanstrukturen sind in Niedersachsen präsent, wenngleich sie quantitativ sowohl in Bezug auf die Tatverdächtigen und Beschuldigten als auch in Bezug auf die Ermittlungsverfahren bei Betrachtung des Gesamtvolumens krimineller Handlungen in absoluten Zahlen kaum ins Gewicht fallen. Beeinträchtigen sie das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und fordern die Strafverfolgungsbehörden in besonderem Umfang. Hier besteht ein deutliches Missverhältnis zwischen ihrer zahlenmäßigen statistischen Präsenz und der ihnen im Rahmen von Einsatzbewältigung zu widmenden Aufmerksamkeit.
Also kann man vielleicht sagen, das ist eher so ein Gefühl von Unsicherheit, was da so mitschwingt. Wie sieht es denn insgesamt bei der Kriminalität aus? Da wird bei uns in den Medien intern auch immer wieder diskutiert, ob man da die Herkunft oder das Herkunftsland von Tatverdächtigen nennen sollte in Artikeln zum Beispiel.
Ja, es gab da zum Beispiel gerade eine Expertise von dem Medienforscher Thomas Hestermann von der Hochschule Makromedia in Hamburg für den Mediendienst Integration. Das ist eine Informationsplattform und ein Rechercheservice für JournalistInnen zu den Themen Flucht, Migration und Diskriminierung. Und seine Daten zeigen, wenn bei Fernsehberichten die Herkunft von Tatverdächtigen genannt wurden, waren sie zu 84,2% nicht deutsch, bei Zeitungsberichten zu 82,3%. Und guckt man die Polizeistatistik zum Vergleich an, mit der es ja auch Probleme gibt, wie wir besprochen haben, ist der Anteil Nichtdeutscher leicht bereinigt ja nur bei 34,5%.
Also bei Nichtdeutschen wird viel eher die Herkunft benannt in Artikeln als bei Deutschen. Das würde bedeuten, in der Überschrift würde vielleicht, wenn es ein deutscher Täter war, stehen: Mann ersticht Freund. Und wenn es ein nichtdeutscher Täter war, würde da stehen: Mann aus Land XY ersticht Freund. Obwohl die Deutschen auch laut der Statistik ja schon den Großteil der Straftaten begehen.
Genau. Also sie schreiben auch, dass die Herkunft von Tatverdächtigen seit 2021 häufiger genannt wird, aber kaum bei Deutschen. Und dass auch mehr über seltene Delikte wie Messerangriffe berichtet wird und da dann fast immer nur über nichtdeutsche Tatverdächtige. Und dabei sind auch bei den Fällen ungefähr die Hälfte Deutsche bei Messerangriffen. Und das sorgt natürlich in der Wahrnehmung schon zu einer starken Verzerrung. Also es sind ja vor allem solche Fälle von Messerangriffen gewesen, die viele der Debatten der letzten Zeit ausgelöst haben. Ja. Dazu könnte jetzt aber auch noch ein anderer Effekt kommen. Es gab da neulich gerade eine neue Studie, wonach der Anteil an Minderheiten an der Gesamtbevölkerung regelmäßig stark überschätzt wird.
Ah, okay, interessant. Also Menschen glauben, dass die Gruppen an Minderheiten viel größer sind, als sie tatsächlich Anteil an der Bevölkerung haben?
Ja, das ist schon länger bekannt. Das wurde allerdings bisher angenommen, dass die Befragten die Minderheiten als Bedrohung wahrnehmen würden und deshalb den Anteil als höher einschätzen würden.
Ist oder, aber nicht so?
Nee, oder auch sowas wie, dass die Medien eben mehr über Minderheiten berichten und das dazu führt, dass die Anzahl höher eingeschätzt wird. Die neue Studie hat jetzt aber gezeigt, dass wir allgemein einfach kleine Anteile als zu hoch einschätzen. Also sei es jetzt bei Menschen, einer seltenen Blumenart oder wie in der Studie der Buchstabe B in dem vorgegebenen Text. Also wir können das einfach nicht so gut, das einzuschätzen, wenn es einfach sehr wenig von was gibt.
Spannend.
Und der Effekt kann dann natürlich auch dazu führen, dass zum Beispiel Straftaten von Nichtdeutschen als übermäßig hoch eingeschätzt werden oder auch einfach der Anteil an Menschen, die überhaupt als MigrantInnen nach Deutschland kommen.
Und damit, du hast das Stichwort schon gegeben, kommen wir auch direkt zum nächsten Thema, nämlich warum Menschen überhaupt migrieren.
Ja, also das hat mich auch interessiert. Ich bin ja vom Hintergrund her Biologin und weiß, warum Tiere migrieren. Also zum Beispiel die saisonale Migration bei Vögeln, ne, dass die Süden nach Norden fliegen oder Schildkröten zur Eiablage oder wenn Fische versuchen, in Meeresbereiche auszuwandern, die durch den Klimawandel noch nicht so heiß sind oder andere Umweltbedingungen, die Stress verursachen, die dann zu einer Migration führen. Wie das bei Menschen ist, habe ich dann aber bei Steven Wörtebeck erfragt. Der forscht am Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften und an der Universität Göttingen zum Thema Migration.
It's rather unfortunate that a lot of people come to see migration as a simplistic reaction to either poverty or violence or the threat of violence, i.e. poverty makes people into migrants or violence and persecution make people into refugees. And this is a gross reduction of a complex reality out there. The current state of play in a lot of migration studies, the social science of migration, recognizes that very rarely do people migrate for a single reason. I think only in drastic cases like floods or warfare do people migrate for one reason. Usually migration is a complex combination of many reasons. Political, economic, social, demographic, environmental factors all combine in different ways to make life such for people that they pursue greater opportunities elsewhere.
Er sagt also, dass Menschen entgegen dem Klischee nicht nur migrieren, weil sie arm oder von Gewalt bedroht sind. Das ist in den seltensten Fällen so, zum Beispiel bei Naturgewalten oder bei Krieg.
Wir haben jetzt gerade, auch weil du das Interview mit ihm auf Englisch geführt hast, bei den anderen InterviewpartnerInnen hat man ja so ein bisschen Akzent auch gehört. Das lässt ja schon vermuten, dass da vielleicht auch Migration stattgefunden hat. Ich vermute jetzt aber mal, das ist sowas wie nicht Krieg oder nicht Armut als Grund gewesen, sondern eher wegen Job.
Ja, also das ist ja gerade in der Wissenschaft sehr häufig so, dass Menschen dahin ziehen, wo Jobs sind. Und das ist ja in der Karriere von Forschenden häufig so, dass sie in vielen Ländern und Städten gearbeitet haben und dann sogar ja so ein besonderes Qualitätsmerkmal. Und Professuren werden ja meistens nicht an Menschen vergeben, die nicht wenigstens kurz mal an einer anderen Universität oder an Forschungsinstituten gearbeitet haben. In den meisten Fällen ist Migration aber eben eine Kombination aus verschiedenen Gründen. Also politische Gründe, ökonomische, soziale, ökologische, alle zusammen sorgen häufig dafür, dass Menschen dann woanders hinziehen. Das ist dann häufig auch eben nur Migration in den anderen Stadtteil, Migration vom Land in die Stadt oder in eine andere Stadt innerhalb desselben Landes. Und es gibt eben nur selten Migration in andere Länder.
Wie viele Menschen sind es, die im Jahr in andere Länder gehen?
Also es gab in 2023 laut UNHCR uns insgesamt 118 Millionen Menschen auf der Flucht. Und davon waren etwa die Hälfte sogenannte Binnenvertriebene, also die innerhalb des eigenen Landes dann migrieren.
Okay. Abwanderung in eine andere Gegend, auch innerhalb des Ursprungslandes. Das stimmt, das ist irgendwie was, was wir häufig in der Debatte so ein bisschen aus den Augen verlieren. Obwohl es ja erstmal logisch ist, ne? Also wer in der Notlage ist, wird ja trotzdem vielleicht erstmal versuchen, da zu bleiben, wo man sich auskennt, wo man vielleicht auch bekannte Menschen hat, wo die Sprache gleich oder ähnlich ist. Also das ist ja erstmal logisch nachzuvollziehen.
Ja, Steve Wörtebeck sagt auch, dass es häufig Familienentscheidungen sind, dass zum Beispiel der Sohn oder die Tochter irgendwo anders hingeschickt werden, um dann von woanders aus für die Familie zu sorgen. Also es ist nicht immer so, dass die MigrantInnen immer nur der Spielball von Politik oder Armut oder Gewalt sind, sondern durchaus auch ihre eigene Agenda verfolgen.
Ne? Nicht nur passiv. Ne?
Genau. Und ja, das sind auch enorme Gelder, die da so durch die Welt geschickt werden von Menschen, die ausgewandert sind. Also das sollen so um die 860 Milliarden US-Dollar sein, die da so zurück an Familien geschickt werden.
Das, was du da jetzt beschrieben hast, ist ja so die Abgrenzung von Flucht zu anderen Formen von Migration. Also Flucht eher als erzwungene Entscheidung. Steven Wörterbeck hat gerade gesagt, bei Naturgewalten, meine ich, oder Gewaltkonflikten im Ursprungsland oder in der Region. Und dagegen steht dann die Migration als eher freiwillige Bewegung wegen sozialer oder wirtschaftlicher Notlagen. Wobei ich finde, dass man da ja auch echt gut drüber streiten kann, ob das dann so freiwillig ist, wenn man irgendwo weggeht, wo man einfach nicht mehr für sich sorgen kann, ne? Also weil man eben einfach keine finanzielle Grundlage mehr hat, weil man keine Arbeit hat oder eben auch zum Beispiel die gesundheitliche Versorgung nicht bekommt, die man eigentlich bräuchte.
Ja, das ist auch alles sehr komplex. Also Steven Wörterbeck hat da inzwischen auch sogar einen ganz neuen Begriff geformt, den Begriff der Superdiversität.
Okay, Superdiversität. Erklär mal bitte.
Ja, also er meint damit eine Diversität, die sich nicht nur auf verschiedene Ethnizitäten oder Menschen aus verschiedenen Ländern zum Beispiel beschränkt. Es ist ja so, dass es inzwischen auch innerhalb von Gruppen große Unterschiede gibt. Also zum Beispiel, dass in einigen Ländern besonders viele Frauen aus einem Land auswandern und besonders viele Männer dann wiederum auch in ein anderes Land auswandern. Mhm. Es gibt dann aber auch bei diesen Personen, die irgendwo anders hin auswandern, ja auch ganz verschiedene Aufenthaltstitel. Ne? Mhm. Also in Deutschland gibt es da zum Beispiel die sogenannte blaue Karte. Die ist für HochschulabsolventInnen mit einer besonderen beruflichen Erfahrung, zum Beispiel im IT-Bereich, und dann Visa für Studierende, für Menschen, die eine Arbeitsstelle suchen, für ArbeiterInnen in der Landwirtschaft und so weiter. Das ist eine ganz große Palette. Und die lassen sich bei der Betrachtung von Migration eigentlich kaum über einen Kamm scheren. Das heißt, da ist in der Forschung, muss man da wirklich auch sehr stark differenzieren.
Das heißt, das reicht da gar nicht, einfach nur zwischen Geflüchteten und, wir nennen es mal, ArbeitsmigrantInnen zu unterscheiden.
Nee, also inzwischen ist das alles ziemlich komplex und die Debatte darüber wiederum auch sehr unterkomplex. Und übrigens auch, was diese ganze Debatte um Push- und Pull-Faktoren zum Beispiel angeht.
Genau, das kommt immer wieder auf, auch in der Debatte, dass es diese Push-Faktoren gibt, die Menschen dazu veranlassen, ein Land zu verlassen. Und dass es aber eben auch diese Pull-Faktoren gibt, die Menschen in ein bestimmtes Land ziehen, weil es da bessere Bedingungen gibt, zum Beispiel eine bessere Gesundheitsversorgung, jetzt mal als Beispiel.
Ja, da gab es ja auch dieses Beispiel von Friedrich Merz und den abgelehnten AsylbewerberInnen, die sich angeblich dann noch schnell hier die Zähne sanieren lassen und Deutsche deshalb keinen Termin bekommen. Und das, so die Argumentation, wäre ein Pull-Faktor, um Menschen herzulocken, und deshalb müsste alles getan werden, um es AsylbewerberInnen hier so ungemütlich wie möglich zu machen. Alleine das Beispiel lässt sich ja aber schon nicht halten. Also Geduldete haben in den ersten 18 Monaten ihres Aufenthalts eine reduzierte medizinische Versorgung und können nur im Notfall zum Zahnarzt, und bevorzugt behandelt wird da ja sowieso keiner.
Naja, genau, das ist ja auch in der Debatte damals, die ja sehr heftig war, tatsächlich auch sofort widerlegt worden. Also ich erinnere mich, dass der Chef der Bundeszahnärztekammer da auch direkt widersprochen hat, dass die Aussagen von Friedrich Merz gar nicht nachvollziehbar seien. Aber sind Push- und Pull-Faktoren, abgesehen davon jetzt mal in der Theorie, überhaupt relevant?
Ja, also alle Migrationsforschenden, mit denen ich gesprochen habe, halten dieses ganze Konzept gerade von den Pull-Faktoren für überholt und viel zu unterkomplex, um zu erklären, warum jemand in ein bestimmtes Land auswandert. Also die suchen das nicht nur danach aus, ob sie dort einen Zahnarzttermin bekommen, sondern anhand einer ganzen Reihe von Faktoren wie Sprache, Kultur, ob sie da jemanden kennen und so weiter und so fort, dass da alles mit reinfließt, neben diesen ganzen ökonomischen Überlegungen und
so. Ich überlege gerade Faktoren, die da zukünftig vielleicht noch mit dazukommen. Das sind ja schon einige, die du genannt hast. Aber wir müssen ja auch ein bisschen davon ausgehen, dass es in Zukunft zu immer mehr Naturkatastrophen kommt. Mhm. Denn wir leben mit Klimawandel. Überraschung. Wir müssen befürchten, dass es mehr Überflutungen gibt. Teilweise auch längere Dürren in verschiedenen Ländern. Das bedeutet ja aber auch, dass das vor allem Länder des globalen Südens vermehrt trifft. Die werden vermehrt von Wetterextremen heimgesucht werden. Wird das da auch mit einberechnet in die Forschung? Wie sind da die Prognosen, was so was wie Klimaflucht angeht?
Darüber habe ich mit Steven Wörterbeck auch gesprochen.
These days there are wild numbers being thrown around and purporting to be forecasts of how many millions of people will be on the move due to climate change, and this can stoke further fears about migrant waves and invasion and all of this coming to Europe and so forth. And climate is an extremely important factor that combines with changes to the economy, with changes to politics, with changes in family aspirations and so forth. So it is a factor that will have impact on all of this. But for a lot of those parts of the world, you know, across the Sahel and Central Africa, much of Latin America, certain parts of Southeast Asia and so forth, it will certainly affect things. Certain livelihoods will be threatened, if not devastated, due to climate change. But in the first instance, people will be moving within their country and regionally. And so my biggest fears are what happens in places like Lagos and Johannesburg and Singapore and Mexico City, places which are already tough places because of rapid urbanization and massive populations, absolutely massive populations.
Es ist also so, dass Menschen vermutlich gar nicht unbedingt aus dem globalen Süden zum Beispiel ganz bis nach Europa reisen werden, sondern zuerst mal in größere Städte in den eigenen Ländern. Mhm. Die Menschen werden erstmal im ländlichen Raum nicht unbedingt überleben können und deshalb ihr Glück in Städten suchen.
Da denkt man dann so direkt an das Beispiel der Kleinbauernfamilie, die da nicht mehr überleben kann, wo sie wohnt, wegen Dürre weiter wahrscheinlich. Mhm. Ne? Mhm.
Ja, Steven Wörterbeck macht sich deshalb auch besonders Sorgen um eh schon große Städte wie Lagos, Johannesburg, Singapur und Mexico City. Die sind ja wiederum auch stark vom Klimawandel bedroht und die Menschen werden dort besonders leiden. Es geht also erstmal nicht um diese großen Bewegungen von Menschen nach Europa, wie da ja manchmal auch dieses abschreckende Bild gezeichnet wird, aber das macht das Leid der Menschen natürlich nicht weniger.
Wir sprechen heute über mögliche oder vermeintliche Probleme mit Migration. Da kann es auch nicht ausbleiben, dass wir einen Blick in die Geschichte werfen. Eine große Bewegung, an die man da sicherlich in Deutschland denkt beim Thema Migration, sind die sogenannten GastarbeiterInnen, die in den 50er und 60er Jahren nach Deutschland gekommen sind, eben weil hier Arbeitskräfte gefehlt haben. Das ist ja aber bei weitem nicht der Anfang von Bewegungen, die man so unter Migration fassen kann. Also wenn ich jetzt mal so ganz grob an Geschichtsunterricht zurückdenke, dann kommt mir da auch sowas wie Völkerwanderung in den Sinn.
Ja, genau. Und darüber habe ich auch mit Jochen Oltmar gesprochen. Der ist Historiker und Migrationsforscher am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Universität Osnabrück.
Weil man einfach schlichtweg natürlich davon ausgehen muss, dass in jeder Gesellschaft zu jeder Zeit so etwas wie Migration stattgefunden hat.
Auch natürlich in Deutschland und Europa, je nachdem, welchen Zeitraum man in der Geschichte jetzt anguckt, hat es hier natürlich immer Zu- und Abwanderung gegeben. Und man muss gar nicht so weit zurückgehen zu der Zeit, als unsere Vorfahren ins von Menschen noch unbesiedelte Europa gezogen sind. Es gab zum Beispiel im 19. Jahrhundert vor allem durch die Kolonialisierung eine große Abwanderungswelle aus Europa. Und das hat sich dann aber geändert, sagt Jochen Oltmar.
Die läuft dann im Wesentlichen aus im Mitte des 20. Jahrhunderts allerspätestens. Das hängt davon ab, wo man schaut. Wenn man sich die deutschen Verhältnisse anschaut, dann sieht man diese starke Abwanderung von Menschen aus Deutschland in Richtung auf Übersee, läuft Anfang der 1890er Jahre aus, also schon vor der Jahrhundertwende. Und zu diesem Zeitpunkt in den 1890er Jahren wird Deutschland immer stärker zu einem Einwanderungsland, zu einem Zuwanderungsland und bleibt faktisch bis heute im Wesentlichen ein Zuwanderungsland. Das gilt für das Kaiserreich, das späte Kaiserreich bis zum Ersten Weltkrieg. Das gilt für die Weimarer Republik. Das ist etwas, was in der aktuellen Diskussion überhaupt keine Rolle spielt. Es gibt zwar immer wieder mal Bezüge auf die Weimarer Republik in politischer Hinsicht, aber dass die Weimarer Republik auch ein Einwanderungsland war und durchaus sehr intensiv sich mit der Frage auseinandergesetzt hat, wie Migrationsverhältnisse zu gestalten sind, das ist völlig vergessen. Und das gilt eben auch für die Bundesrepublik, und zwar mehr oder minder von Beginn an.
Okay, also die Debatte, ob Deutschland nun ein Einwanderungsland ist oder nicht, ist damit quasi beantwortet nach dieser Antwort von ihm.
Genau. Also es gab eben lange Zeit eine große Bewegung aus Europa raus. Inzwischen ist die Migration nach Europa rein, aber auch nicht größer, sondern insgesamt relativ konstant geblieben.
Hm. Wenn man das so hört, wie viel Migration von und nach Deutschland so los war über die Jahrhunderte, das scheint dann erstmal so ein bisschen verwunderlich zu sein, dass darüber jetzt gerade so viel diskutiert wird. Allerdings nur sozusagen, naja, weil das früher schon so ähnlich war, diese Argumentation finde ich immer ein bisschen schwierig, dass man das jetzt heute ja noch trotzdem aus der heutigen Perspektive kritisieren muss oder
können muss. Da können wir ja auch nochmal Jochen Oltmar zuhören.
Ja, also das, was mir auffällt bei den aktuellen Debatten, die ja nun auch schon einige Jahre laufen, mit einer spezifischen Ausrichtung, ist, dass sie schon geschichtsvergessen sind. Das heißt also, es gibt kaum eine Perspektive, die darauf verweist, dass wir mit diesen Themen ja schon sehr lange als bundesdeutsche Gesellschaft, auch als europäische Gesellschaft, umgehen. Wir sehen, dass sehr viele Debatten, die geführt werden, alles andere als neu sind, dass sie sehr häufig eben allerspätestens in den 1990er Jahren oder seit den 1990er Jahren, also über 30 Jahre hinweg, geführt werden, dass aber in den Diskussionen selbst darauf keinen Bezug genommen wird. Und was mir vor dem Hintergrund eben der Perspektive der Migrationsforschung auffällt, ist, dass sie wenig komplex auch geführt werden. Das heißt also, wenn ich mir anschaue, dass eben so solche Kleinstlösungen präsentiert werden, die verkauft werden als Elemente für die Lösung des Migrationsproblems insgesamt, dann kann ich eben tatsächlich nur von sehr unterkomplexen Debatten, politischen, aber auch medialen Debatten sprechen.
Okay, wir halten fest, Deutschland ist schon lange ein Einwanderungsland. Wie Jochen Oltmar jetzt gerade sagt, mögliche Probleme mit der Migration dürften so gesehen eigentlich gar nicht so neu sein. Ich würde gerne mit dir noch über ein anderes Thema sprechen, und zwar über den Arbeitsmarkt. Es gab eine Zeit lang, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber da hörte man öfter noch mal das Argument, dass MigrantInnen den Deutschen die Jobs wegnehmen. Das ist schon lange überholt, das wissen wir. Jetzt zur Zeit ist es eher das Gegenteil. Jetzt wird sich häufig gefragt, wer sollte denn bitte diese oder jene Arbeit machen, wenn keine Menschen mehr aus dem Ausland nach Deutschland kommen würden? Ich finde diesen Punkt persönlich extrem schwierig. Der ist eigentlich ja gut gemeint, aber da schwingt auch immer sowas mit, wie dass Menschen in Kategorien nützlich und nicht nützlich eingeteilt werden. Also bei der Aussage, MigrantInnen sollten doch nach Deutschland kommen dürfen, weil wir eben Leute brauchen, die zum Beispiel in der Pflege arbeiten.
Ja, schon. Andererseits muss man auch bedenken, dass diese Debatte über Migration halt überhaupt nicht damit zusammenpasst, dass wir eben diesen enormen Fachkräftemangel haben, der sich auch noch verstärken wird. Ne? Und man kann ja auch sehen, wohin das führt, wenn man Migration erschwert. Also in Florida wird ja jetzt schon diskutiert, dass Jugendliche in Nachtschichten auch arbeiten sollen, weil halt zu wenig Menschen da sind, um bestimmte Arbeiten zu übernehmen.
Weil sonst niemand anders mehr machen kann. Okay, spannend. Ja. Du hast gerade schon gesagt, enormer Fachkräftemangel. Wie sind da die Zahlen in Deutschland tatsächlich?
Also darüber habe ich mit Tanja Fendel vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg gesprochen. Und die sagt, dass schon heute ungefähr 40-50% der deutschen Unternehmen einen Fachkräftemangel hätten. Und das hat dann natürlich langfristig auch Konsequenzen für die Wirtschafts- und Innovationsfähigkeit und auch für sowas wie Sozialsysteme.
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat berechnet, dass wir in den kommenden Jahren, um das Erwerbspersonenpotenzial konstant zu halten, pro Jahr einen zusätzlichen Personenzuzug von 400.000 Personen benötigen. Und bei dieser Berechnung wird schon berücksichtigt, dass interne Quellen in Deutschland bestmöglich ausgenutzt werden.
Was meinen Sie mit interne Quellen?
Also sowas wie, dass das Rentenalter erhöht wird oder dass Frauen, die ja im Schnitt weniger arbeiten, dann auch länger arbeiten, aber auch da, genau, Vollzeit arbeiten. Aber auch da sind halt irgendwann auch Grenzen erreicht und das lässt sich nicht ins Unermessliche steigern. Also irgendjemand muss ja zum Beispiel auch die Care-Arbeit übernehmen. Ja. Und mit den 400.000 sind in dem Fall auch alle Menschen gemeint, die dann so nach Deutschland kommen. Also nicht nur Leute mit Arbeitsvisa, sondern auch Studierende oder Familien, die zuziehen.
Allerdings, bei dieser Rechnung geht nicht ganz auf, Geflüchtete, die dürfen ja gar nicht sofort arbeiten, wenn sie nach Deutschland kommen. Ist das damit eingepreist in Ihrer Rechnung?
Ja, das wäre natürlich auch sinnvoll, wenn Geflüchtete auch sofort arbeiten würden. Das sagt auch Julia Kosjakova. Mhm. Die forscht ebenfalls am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und der Universität Bamberg zum Thema Migration.
Je früher wir integrieren Geflüchtete in den Arbeitsmarkt, desto besser für Deutschland. Gleichzeitig ist es nicht einfach, die so schnell zu integrieren. Und diese Menschen kommen nicht, um unseren Arbeitsmarkt zu retten. Das ist humanitäre Aufnahme und humanitäre Aufgabe. Und das müssen wir einfach mitmachen. Wenn die Menschen schon da sind, Natürlich, es macht voll Sinn, die zu integrieren in den Arbeitsmarkt. Und wir sehen, dass viele Geflüchtete bringen eine Menge von tollen Qualifikationen, die wir wirklich in unserem Arbeitsmarkt brauchen können. Also die sehr berühmten Beispiele sind syrische Ärzte oder jetzt aus der Ukraine haben wir auch viele IT-Personen, viele Frauen aus Bildungssektor oder Gesundheitssektor. Und es ist sehr wichtig, die in deren Berufe hier zu bringen, weil so können wir sowohl für die Personen als auch für Deutschland gewinnbringend funktionieren.
Da sind wir wieder an diesem Punkt der Nützlichkeit angelangt, aber ich finde, sie verbindet das hier ganz interessant. Also, ne, sie nennt das, dass wir eine humanitäre Aufgabe haben und dass es da eben auch um die Wahrung von Menschenrechten geht. Und verknüpft das so ganz gut. Das finde ich ganz interessant.
Ja, was sie aber auch sagt, ist, dass es auch für Geflüchtete schwierig ist, hier überhaupt in den Arbeitsmarkt zu kommen. Und das liegt an verschiedenen Faktoren.
Im Vergleich zu anderen Migrantinnen und Migranten, Geflüchtete müssen häufig deren Herkunftsländer sehr schnell und unvorbereitet verlassen. Es passiert etwas und dann muss man quasi loslegen. Ja, also jetzt überlegen wir wegen Krieg beispielsweise. Oder auch wenn es politische Verfolgung ist, da auch man hat nicht die Zeit, wirklich sich vorzubereiten. Man weiß auch nicht, wohin man geht am Ende oder wo man landet. Ja? Und dadurch fällt einfach die Zeit und Möglichkeit, sich die relevanteste arbeitsmarktbezogene Ressourcen zu sammeln vor der Migration. Also das wäre Sprache des Ziellandes, das wäre soziale Kontakte, die insbesondere relevant für Arbeitsmarktintegration wäre. Das wäre Jobangebote oder allgemein Information. Und wenn wir denken über Deutschland, mir nach 22 Jahren immer noch geht ziemlich schwer zu finden, wohin, weswegen und warum. Genau. Und bei Menschen, die fliehen müssen, das ist natürlich deutlich schwieriger.
Das kann man sich vorstellen, ne?
Ja, schon. Also es gibt da gerade bei Geflüchteten auch noch andere Probleme. Also sie spricht das so ein bisschen an. Es dauert ja erstmal eine ganze Weile, bis Geflüchtete über das Asylverfahren überhaupt bewiesen haben können, dass sie ein Recht auf Schutz haben. Und dann dürfen sie sich auch erstmal gar nicht aussuchen, wo sie wohnen. Also das wird verteilt und das ist dann quasi Glückssache, ob man gerade irgendwo landet, wo eine gute Arbeitslage ist und der eigene Beruf auch gefragt ist oder nicht. Und häufig landen Geflüchtete dann aber auch eher im ländlichen Raum, wo es dann sowieso nicht so viel Arbeit gibt. Und dann gibt es natürlich zum Teil auch Probleme mit sowas wie mit der Bezahlkarte.
Ja, das finde ich auch interessant. Das ist mir bisher auch nur kritisch begegnet, eigentlich diese Bezahlkarte. Also eine Lösung, weiß ich nicht, ob das eine sein kann, weil die Menschen können mit dem Geld, das ihnen zusteht, eigentlich ja nicht mehr das machen, was sie eigentlich wollen. Also sie sind da in ihrer Entscheidung nicht mehr ganz frei. Also es ist klar vorgegeben durch diese Bezahlkarte, auch wo sie einkaufen können und was sie damit einkaufen können. Also mir erscheint das so ein bisschen wie so eine Bevormundung einfach auch.
Ja, und es gibt auch Probleme, ne? Also zum Beispiel gehört zu diesem Bedarf dann meistens ja auch nicht sowas wie, dass man Sprach-CDs kaufen kann oder damit private SprachlehrerInnen bezahlt. Und das kann dann wiederum ja auch eine Hürde sein, sodass man dann eine Sprache nicht so schnell lernen kann, was ja eigentlich aber erwünscht ist, ne? Und deshalb gibt es gerade zu Anfang eine relativ geringe Quote von Beschäftigung bei Geflüchteten. Das steigt aber mit der Zeit, sagt Julia Kosjakova. Nach 5 Jahren Aufenthalt in Deutschland sind schon so ungefähr 45-46% erwerbstätig. Nach 7 Jahren sind das so knapp über 60%. Also hier sind auch Fachkräfte, die den deutschen Arbeitsmarkt bereichern. Es gibt aber auch andere politische Vorschläge, die zu Problemen für mögliche Fachkräfte führen. Das sagt auch Tanja Fendel. Zum Beispiel, dass ja auch der Familienzuzug jetzt eingeschränkt werden soll.
Es gibt tatsächlich auch Studien, die darauf hinweisen, dass der Familienzuzug dazu führt, dass sich dann auch die Personen für ein bestimmtes Land in Europa entscheiden, wo es dann einfach ist, auch mit der Familie zuzuziehen. Und da gab es jetzt auch beim Fachkräfteeinwanderungsgesetz eine Lockerung, allerdings nur für die blaue Karte-Empfänger, dass die zeitgleich mit der Information, dass sie die blaue Karte erhalten, die Information erhalten, ob die Familie zuziehen kann. Weil das vorher halt sehr viel später erfolgte, diese Information.
Es ist in dem Zusammenhang vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass in Deutschland auch nicht nur hoch ausgebildete AkademikerInnen fehlen, sondern Fachkräfte aus allen möglichen Wirtschaftsbereichen. Mhm. Und so vorzugehen ist dann also nicht besonders hilfreich.
Ja, ich finde das auch ehrlich gesagt total nachvollziehbar, dass man nicht einfach irgendwo hinziehen möchte, wenn man gar nicht weiß, ob man dann vielleicht die eigene Familie nachholen kann später. Ich fasse mal einmal kurz zusammen. Deutschland, beziehungsweise ja eigentlich der deutsche Arbeitsmarkt eher gesagt, braucht eigentlich dringend MigrantInnen, macht ihnen das Leben jetzt aber auch nicht gerade einfach. Und du hast eben gerade gesagt, 2/3 der Geflüchteten arbeiten dann nach 7 Jahren, auch wenn sie hier im Land sind, obwohl sie so viele Hürden haben. Wie sehr stimmt dann aber das Klischee, dass Migration so teuer ist für den Sozialstaat? Das hört man ja auch immer mal wieder. Es gab zum Beispiel Anfang vorigen Jahres war es, glaube ich, eine große Schlagzeile in der Bild-Zeitung, dass die Zuwanderung, ich habe mir hier die Zahl aufgeschrieben, 5,8 Billionen Euro kosten soll. Ja, das ist eine krasse Zahl.
Ja, das stimmt. Es gab da einen Bericht von der Stiftung Marktwirtschaft, der das so berechnet hat. Das stimmt so aber nicht ganz. Also Migration bringt langfristig sogar Geld. Mhm. Die 5,8 Billionen sind eine rein buchhalterische Größe und absolut aus dem Kontext gerissen. In dem Bericht ging es darum, ob der Sozialstaat zukünftig weiterfinanziert werden kann und ob Migration dabei helfen kann. Und dieser Bericht hat dann mit der Migration von heute gerechnet und weiter verlängert. Also so, als ob sich gar nichts verändert in dieser ganzen Zeit. Und wenn man so rechnet, dann kostet Migration insgesamt 5,8 Billionen Euro. Aber wenn man so rechnet, kostet auch jedes deutsche Neugeborene langfristig die ganze Zeit immer wieder ganz viel Geld, weil es ja erstmal nicht arbeitet. Und es ist halt eine Jetztaufnahme verlängert in die Zukunft.
Okay, und da wurde nicht mit eingepreist, dass MigrantInnen ja irgendwann schon anfangen,
richtig,
zu arbeiten.
Richtig, genau.
Okay, verstehe.
Und ja, also es ist demnach natürlich schon so, dass Migration ja erstmal Geld kostet. Also je nachdem, ob es sich jetzt um Geflüchtete handelt oder nicht, müssen ja erstmal Unterbringungen, Sozialkosten, Sprachkurse und so weiter bezahlt werden.
Die Verfahren auch.
Genau. Dann aber bringen sie irgendwann dem Staat ja auch Geld wieder ein, wenn sie arbeiten, Steuern zahlen und so weiter. Und für den Staat ist es zum Teil sogar richtig profitabel, wenn man das so sagen kann, weil ja dann zum Teil die ganzen Bildungskosten wegfallen, dadurch, dass die Menschen dann in anderen Ländern zur Schule gegangen sind, da Ausbildung gemacht haben, studiert haben und so weiter. Oder dann irgendwann auch wieder zurück in ihr Heimatland gehen und der Staat dann so keine Rente bezahlen muss. Ne?
Ja, okay,
also es
so
gab in der Folge dann auch eine Berechnung, dass die Migration den Staat sogar deutlich entlastet. Der Wirtschaftsweise Martin Werding von der Ruhr-Uni Bochum hat gegenüber dem Mediendienst Migration gesagt, dass es sich um 95 Milliarden Euro pro Jahr handelt. Mhm. Also die Migration entlastet den Staat mehr als jede andere Maßnahme gegen die Folgen von dem demografischen Wandel, den wir halt hier haben, diesen Wandel. Auch wenn das so gesehen auch schwierig ist, weil Migration diese ganze Altersentwicklung wohl nicht ganz ausgleichen kann.
Jasmin, ich würde ganz gerne noch zu einem anderen Problem kommen, das in den letzten Monaten eigentlich nur selten Teil der Debatte war. Manchmal schwingt das so ein bisschen unterschwellig mit, nämlich die Frage, wollen MigrantInnen eigentlich überhaupt noch nach Deutschland kommen? Also wenn ich mal hier mein Gefühl so auf den Tisch lege, ich finde die Stimmung in Teilen schon auch feindlich. Und ich müsste mir, glaube ich, wenn ich mir überlegen würde, würde ich jetzt gerne von außerhalb, von einem anderen Land nach Deutschland kommen, müsste ich mir überlegen, muss ich das gerade wirklich? Ist das hier eine Atmosphäre, in die ich gerne mich begeben würde? Gibt es dazu irgendwas aus der Forschung? Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht Rassismusforschung irgendwie im Blick hat oder gibt es da Befragungen?
Ja, gibt es schon zu. Und ja, es ist ein Aspekt, der aber häufig in der Gesellschaft nicht so wirklich thematisiert wird als ein Problem von Migration eigentlich und ein gar nicht so kleines Problem. Es gab da jetzt gerade neue Ergebnisse vom Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor vom DESIM. Und danach hat jede zweite sogenannte rassistisch markierte Person in 2024 mindestens einmal im Monat Diskriminierung erfahren. Besonders betroffen sind muslimische Frauen und schwarze Menschen. Mal zum Vergleich, das hat man auch erhoben, bei nicht rassistisch markierten Menschen liegt der Anteil bei 32%, also nur einem knappen Drittel.
Die Diskriminierung erfahren haben,
genau. Also da ist schon ein signifikanter Unterschied. Dazu kommt auch noch, man hat ja die gesamte Bevölkerungsbreite befragt und da kommen dann auch noch die Einstellungen insgesamt dazu. Also 22% der Befragten insgesamt glauben, dass ethnische und religiöse Minderheiten in den letzten Jahren wirtschaftlich mehr profitiert haben, als ihnen zusteht. Mhm. Und 23% sind der Meinung, dass ethnische und religiöse Minderheiten zu viele Forderungen nach Gleichberechtigung stellen.
Okay.
Das ist jetzt allgemein dieser Diskriminierungs- und Rassismusmonitor. Es gibt aber auch für den Arbeitsmarkt Studien. Und Julia Kosjakova vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und der Universität Bamberg, die wir vorhin schon gehört haben, hat das auch mit KollegInnen untersucht.
In Deutschland spielt Diskriminierung eine ziemlich wichtige Rolle. Und wir beobachten, dass bei Migrantinnen und Migranten, insbesondere bei Frauen, gibt es seitens Arbeitgeber Vorurteile. Insbesondere sei das bei muslimisch gelesenen Personen. Und das ist stärker der Fall in kleineren Unternehmen, in Unternehmen, die über Fachkräftemangel früher berichtet haben oder in Unternehmen, die nicht international einstellen.
Dazu ist gerade auch ein Bericht erschienen und danach sind besonders muslimische Menschen und besonders Frauen mit Kindern auch, haben eine schlechtere Chance auf dem Arbeitsmarkt, auch wenn insgesamt die Wahrscheinlichkeit für im Ausland geborene Bewerbende im Schnitt bei gleicher Qualifikation eingestellt zu werden, jetzt nicht geringer ist als für in Deutschland geborene.
Okay. Mhm. Mal abgesehen von den persönlichen Folgen für die Betroffenen, ist das ja aber sicherlich auch jetzt mal nicht so ganz besonders gut, was den Fachkräftemangel angeht, ne?
Nein, das sagt auch Tanja Fendel, die forscht ja auch am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Und die sagt, dass man nicht nur wüsste, dass es Diskriminierung von MigrantInnen zum Beispiel bei Job- und Wohnungssuche gäbe, sondern dass die meisten MigrantInnen auch sagen, dass sie sich über Bekannte und Verwandte informieren, die schon in Deutschland wohnen.
Okay.
Und wenn man diese beiden Ergebnisse zusammenfasst, dann lässt sich eigentlich darauf schließen, dass die Benachteiligung nicht nur furchtbar für die Menschen selbst ist, die sie erfahren, sondern auch starke Auswirkungen wahrscheinlich hat auf die Attraktivität Deutschlands im Ausland, dass es dazu führen kann, dass Fachkräfte davon absehen, nach Deutschland zu kommen.
Die Debatten der letzten Monate, die waren ja einigermaßen zugespitzt und scharf, sodass, das hast du gerade gesagt, Menschen im Ausland, die vielleicht nach Deutschland migrieren wollen, das auch mitgekriegt haben. Aber noch wahrscheinlicher haben es ja die Leute mitbekommen, die schon hier wohnen und arbeiten, die irgendwann mal aus dem Ausland migriert sind. Was sagt die Forschung dazu? Gibt es da Untersuchungen?
Ja, stimmt, das spielt auch eine Rolle. Das sagt auch Zeynep Janaşmayan vom DESIM.
Aber was definitiv einen Einfluss hat, ist für die Menschen und die Bleibeperspektive. Das müssen wir auch wirklich denken. Ob die Menschen, die dann hier als Fachkräfte gekommen sind, wollen die überhaupt weiter in Deutschland bleiben? Weil es ist auch wirklich so unsinnig zu denken, wenn wir die Gesellschaft so hetzen und in so eine lange Lage gegenüber Migranten bringen. Menschen auf der Straße, die machen nicht den Unterschied zwischen, also was ist dein rechtlicher Status wirklich, sag mir erstmal. Es geht um, du darfst nicht da diese Sprache sprechen und so. Diese rassistischen Angriffe oder Ansagen und so sind nicht abhängig von rechtlicher Status. Und die werden nicht sagen, also sind sie durch Fachkräfteeinwanderung gekommen. Aber dann ist es erstmal okay oder so. So läuft Gesellschaft, wie gesagt, nicht.
Und mal abgesehen davon ist es natürlich auch höchst problematisch, wenn auch Nicht-Fachkräfte angegriffen werden.
Ja.
Und so ist die Stimmung hier inzwischen eben teilweise auch. Das Ganze schlägt sich auch schon in der Kriminalstatistik wieder, aber anders als auch das häufig debattiert wird, erklärt die Kriminologin Gina Wollinger.
Auch hier gibt es polizeiliche Daten, die jährlich rausgegeben werden. Und da sehen wir in den letzten Jahren immer wieder neue Höchststände von Hasskriminalität. Sowohl Hasskriminalität insgesamt als auch Hasskriminalität, wo es auch um physische Gewalt geht. Und ein Großteil davon sind rechte Taten. Wir sehen auch übrigens eine sogenannte Überproportionalität von nichtdeutschen Opfern. Ja, auch der Anteil ist deutlich höher als der Anteil in der Wohnbevölkerung von Nichtdeutschen, wird auch selten wirklich in den Blick genommen und näher diskutiert.
Und laut der aktuellen Polizeistatistik sind 26% der Opfer nicht deutsch, bei einem Anteil von 15% in der Bevölkerung. Und diese sogenannte Vorurteilskriminalität, also zum Beispiel Straftaten aus rassistischen Gründen, die ist so hoch wie noch nie.
Gibt es denn da schon konkrete Ergebnisse dazu, ob tatsächlich die politische Stimmung dazu beiträgt, dass wirklich jetzt schon Menschen Deutschland verlassen haben?
Es gibt da noch relativ wenig zu. Julia Kosjakova hat da aber zum Beispiel gerade eine Studie zu laufen.
Die ersten Erkenntnisse deuten schon darauf hin, dass die politische Lage ein Grund sein kann, für Deutschland verlassen zu wollen.
Es gibt also Rassismus, vermehrte Hasskriminalität und eben auch schon erste Anhaltspunkte, dass Menschen eben genau deshalb Deutschland verlassen wollen. Gleichzeitig haben wir gesehen, die Problembeschreibung, was Migration angeht, wabert manchmal so ein bisschen vor sich hin. Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es kaum wirklich funktionierende Lösungen für diese eben diskutierten Probleme aus der Politik. Ich würde gerne zu etwas wie einem Fazit kommen, wenn das geht. Was ziehst du aus dieser Recherche?
Also ich halte das da wie Gina Wollinger, die hat das, finde ich, ganz gut zusammengefasst.
Was wir nicht brauchen, ist eine Migrationsdebatte, die zu so einer gesellschaftlichen Spaltung führt. Ein Großteil von uns in unserer Gesellschaft hat eine Migrationsgeschichte. Und all diese Menschen sind ja von dieser Debatte, wie sie gegenwärtig geführt werden, auch betroffen. Also sie erleben, dass sie irgendwie als doch nicht so dazugehörig gezählt werden, dass darüber diskutiert wird, vielleicht ihre Staatsangehörigkeit bei einer doppelten Staatsangehörigkeit wieder wegzunehmen, dass sie halt doch nicht so ganz deutsch sind. Und das ist natürlich alles eigentlich, ja, Gift, kann man sagen. Für eine Gesellschaft.
Gift für eine Gesellschaft, das lasse ich jetzt mal so als Schlusswort stehen. Vielen Dank, Jasmin Appelhans, dass du heute da warst, fürs Eintauchen in diese Forschung und dass du uns diese ganzen Infos heute mitgebracht hast.
Hat mich gefreut.
Vielen Dank auch ans Team, Wolfgang Sesko als Producer und Christoph van der Werf heute für den Ton verantwortlich. Wenn ihr uns erreichen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun unter synapsen@ndr.de. Da könnt ihr Fragen loswerden, aber auch Lob oder Kritik. Die nächste Synapsen-Folge hört ihr wie immer in 2 Wochen in der ARD-Audiothek oder unter ndr.de/synapsen. Ich bin Beke Schulmann, ich sage Tschüss für heute, schön, dass ihr mit dabei wart und hier wartet jetzt noch ein kleiner Hörtipp für euch.
In fact, I was going from my home to my car.
Ich war auf dem Weg von meinem Zuhause zu meinem Auto, über die Straße. Da kam plötzlich ein schnelles Auto und hielt vor mir an. 2 Typen stiegen aus, packten mich und zerrten mich in ihren Wagen. Sie haben mir irgendetwas über meinen Kopf gezogen und mich zwischen die Sitze unter ihre Beine geschoben. Und am nächsten Tag hat er mich zum Verhör mitgenommen. Er hat mich geschlagen, geohrfeigt, um genau zu sein, gefoltert.
Stell dir vor, du fliehst vor einem Unrechtsregime nach Deutschland. Landest in einer Unterkunft mit anderen Geflüchteten. Und dort begegnest du einem Mann, der dir bekannt vorkommt. Irgendwann kapierst du, es ist der Mann, der dich vor Jahren in Syrien gefangen genommen hat. Auch er ist geflüchtet. Aber aus anderen Gründen als du. Und solche Geschichten gibt es viele. In Amnestie Deutschland, der Cosmo-Podcast über Flucht vor Gerechtigkeit, gehen wir diesem und anderen Fällen auf den Grund, in denen Menschen im Ausland, manche mutmaßlich, manche nachweislich, schwere Verbrechen begangen haben. Amnestie Deutschland ist ein Cosmo-Podcast, produziert von Rabbit Hole Media. Ab dem 25. März überall dort, wo es Podcasts gibt.